NDR 1 Welle Nord. Gesegneten Sonntag.
Moin und herzlich willkommen zu Ihrem Kirchenmagazin. Na, heute eher chillen oder holen Sie gerade den Anzug oder ein Kleid aus dem Schrank? Denn vielleicht sind Sie ja heute auf eine Konfirmation eingeladen. An diesem Wochenende feiern wieder viele Jugendliche ihre Konfirmation. Und wir erzählen heute ein bisschen dazu. Schön, dass Sie heute Morgen dabei sind. Ich bin Radiopastorin Claudia Aue und ich begleite Sie durch diesen Sonntagmorgen.
Gesegneten Sonntag mit NDR 1.
Guten Morgen hier bei uns im Kirchenmagazin und einen wunderschönen Konfirmationstag für alle, die heute konfirmiert werden und für die drumherum sozusagen. Die Familie und Freundinnen und Freunde, die Gemeinde. Noch lassen sich ja ziemlich viele konfirmieren. Mein Kollege Oliver Vorwald erzählt, was dieses Fest eigentlich bedeutet.
Dunkler Anzug, lässiger Blick, die Haare mit Wachs gestylt. Jedes Jahr zwischen Ostern und Pfingsten warten so ein paar Jungs auf ihre Konfirmation. Neben ihnen die Mädchen, Hochsteckfrisuren. Sie wirken oft schon etwas erwachsener als ihre Altersgenossen. Spielt die Orgel, ziehen die Konfirmandinnen und Konfirmanden in die Kirche ein. Alle erheben sich. Mama und Papa streichen sich eine Träne aus den Augenwinkeln. Denn die Jugendlichen starten nun in eine neue Lebensphase. Die Konfirmation hat ihre Wurzeln in der Reformation. Der Begriff, das Wort, kommt aus dem Lateinischen und bedeutet Stärkung, Festmachen. Zentral ist das Sprechen des Glaubensbekenntnisses. Damit sagen die Jugendlichen, ja, ich will dazugehören, ich will mich an Gott festmachen. Dann empfangen sie den alten Konfirmationssegen.
Gott schenke dir Gottes Gnade, Schutz und Schirm vor allem Bösen, Stärke und Hilfe zu allem Guten.
Auf diesen Moment haben sich die Konfirmandinnen und Konfirmanden vorbereitet. Die sogenannte Konferzeit geht über mehrere Monate, wird von den Gemeinden unterschiedlich gestaltet. Manche tun das mit Freizeiten und besonderen Aktionen wie Übernachten in der Kirche, Abseilen im Kletterpark, Abendmahlsfeier am Meer. Andere Teams machen das klassisch mit regelmäßigen Treffen. Aber wie auch immer die Konferzeit abläuft, dies gehört dazu. Die Jugendlichen tauchen in die biblischen Geschichten ein, diskutieren, was im Leben trägt, lernen Jesu Gebet, das Vaterunser. Mit der Konfirmation können die Jugendlichen nun selbst Taufpatin und Taufpate werden und sie sind wahlberechtigt in ihrer Kirchengemeinde. Mit Pfingsten endet der traditionelle Zeitraum für die Konfirmationen. Ganz wichtig an diesem Tag ist natürlich der Konfirmationsspruch. Den bekommen die Jugendlichen im Gottesdienst feierlich zugesprochen. Dabei handelt es sich um einen Bibelvers, ein Kraftwort für den weiteren Lebensweg. Darin steckt Gottes Segen. Er soll das Herz festmachen für die dunklen und die hellen Tage.
Und was bleibt nach der Konfirmation? Was nehmen die Konfirmandinnen und Konfirmanden mit? Wir haben ein Jahr nach ihrer Konfirmation mit einer Jugendlichen gesprochen. Sie heißt Luise und wurde vor einem Jahr konfirmiert.
Also für mich war besonders wichtig und das war auch sehr schön, dass einfach einmal meine ganze Familie da war und die wirklich alle mal auf dem Haufen waren, weil natürlich kenne ich sie alle, aber ich habe sie noch nie zusammen in der Konstellation gesehen. Ich habe mich auch sehr darüber gefreut, dass meine Freundin, meine beste Freundin da war und das fand ich einfach sehr schön. Und zum Gottesdienst noch einmal, den fand ich auch sehr schön, vor allem, weil der nicht so super fest und er war natürlich feierlich, aber er war jetzt nicht so, dass du dachtest, du kannst dich nicht bewegen, sondern ein bisschen lockerer. Wir hatten als Thema die drei Fragezeichen, da gab es ein kleines Anspiel, darauf wurde auch in der Predigt nochmal drauf eingegangen und so weiter und das war ein sehr schöner Tag.
Anspiel ist ja, glaube ich, so ein Theaterstück so ein bisschen und die Band ist, glaube ich, auch mal unterwegs. Und dann habe ich noch eine letzte Frage. Wie ist das eigentlich mit diesem Segen oder diesem Ja Gottes zu dir? Das ist ja was irgendwie, was so abstrakt ist. Hast du das denn auch so ein bisschen in deinen Alltag genommen oder hast du dafür sozusagen Zeichen, so Erinnerungszeichen vielleicht?
Ich habe Anfang der Konfizeit angefangen, meine Taufkette zu tragen und die trage ich auch immer noch und das ist total schön, dass sie mich immer daran erinnert und immer, wenn ich nervös oder so bin, dann spiele ich auch mit der rum und dann erinnert mich das immer wieder so an dieses Ja von Gott zu mir und an den Segen.
Ich sehe die hier auch. Das ist ein goldenes Kreuz. Die ist ja wirklich wunderschön. Und weißt du deinen Konfa-Spruch auch noch?
Ja, der ist der gleiche wie meiner Mutter. Und zwar: darum hoffen auf dich, die deinen Namen kennen, denn du verlässt es nicht, die dich hersuchen. Und das erinnert mich immer so daran, wenn ich einfach mal hochgucke zu Gott, oder was heißt hochgucken, einfach mit ihm ins Gespräch gehe oder so, dann wird auch was zurückkommen und er wird mich auch irgendwie tragen durch das Leben.
Und jetzt nehmen wir Sie mit in eine kleine, aber feine Kirche in Hamburg. Dort gibt es Kunst und Musik und benannt ist sie nach einem Freund von Martin Luther. Achim Kohl stellt sie uns vor.
Vor rund 70 Jahren ist die Melanchthon-Kirche gebaut worden. Pastor Heiko Jahn erklärt die Namensgebung.
Diese Gemeinde war ursprünglich ein Pfarrbezirk der benachbarten Lutherkirchengemeinde in Bahrenfeld. Und als diese Gemeinde sich nach dem Krieg selbstständig gemacht hat, hielt man es für angebracht, den Weggefährten und Freund Martin Luthers, der mit ihm zusammen ja die Bibel übersetzt hat, als Namensgeber dieser Gemeinde und damit auch dieser Kirche zu wählen.
Der Altar ist aus Muschelkalk gefertigt, ebenso wie der Taufstein.
Das finde ich sehr besonders von der Farbgebung her. Muschelkalk ist ja ganz hellbeige und es weist diese Strukturen der Muschel auf. Also mit so kleinen Löchern. Das liegt eben daran, dass dort Muschelsedimente noch erkennbar sind. Und in dem Ensemble mit dem Taufstein, finde ich, strahlt das eine sehr große Ruhe aus.
Über dem Altar hängt ein großes Kreuz an der Wand.
Darunter eine Stele, die Jesus Christus als den Auferstandenen zeigt, mit dem Siegesfähnlein hinter seinem Kopf. Das, finde ich, stellt eine sehr gute Spannung dar zwischen Kreuz und Auferstehung.
Rechts und links auf dem Altar stehen vier große und schwere Leuchter aus Bronze mit je einem Fischemblem darauf.
Dahinter verbirgt sich ja das Erkennungszeichen der ersten Christen und das griechische Wort für Ichthys. Dahinter steht ja Sohn Gottes, Erlöser und Heiland.
Die bunten Rundfenster im nördlichen Seitenschiff der Melanchthonkirche stammen vom Hamburger Glaskünstler Klaus Wallner.
In diesem ersten der Rundfenster sehen wir eben einen Stern mit drei Kronen und der Hinweis darauf, dass eben die drei Weisen aus dem Morgenland sich aufgemacht haben, um dem Stern zu folgen, denn sie haben es gedeutet damit, dass ein König geboren sein muss.
So viele, zu viele traurige Nachrichten gab es schon über den Krieg in der Ukraine. Aber wir können noch etwas tun. Über Friedensarbeit auf verschiedenen Ebenen berichtet mein Kollege Klaus Böllert.
Ich sitze hier im schönen Norden und lasse es mir gut gehen. Gleichzeitig sehe und lese und höre ich die Nachrichten rund um den Krieg in der Ukraine. Und ich spüre auch etwas Scham, dass mich diese Nachrichten ermüden. 3 Jahre Krieg, das soll endlich aufhören. Die Opfer sollen endlich nicht mehr leiden. In der Nacht vor dem Telefonat zwischen Trump und Putin starb eine Frau bei Drohnenangriffen auf Kiew. Ein 4 Jahre altes Kind wurde schwer verletzt. Ich sauge Nachrichten auf, die Bewegung versprechen. Dazu gehören auch Meldungen aus Rom. Der neue Papst Leo XIV. Hat sehr kurz nach seiner Wahl mit Präsident Zelensky telefoniert. Am Sonntag bekam der ukrainische Präsident sogar eine Privataudienz. Der Vatikan steht auch als möglicher Verhandlungsort für Friedensgespräche zur Verfügung. Ich hoffe, dass da schon viel mehr an Gesprächen im Hintergrund läuft, als ich mitkriege. Konkret zum Beispiel, Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin hat von weiteren Vermittlungen durch den Vatikan berichtet. Es geht um die Rückkehr von Kindern, die nach Russland verschleppt wurden. Wir hier im Norden können auch einiges tun, abseits der Diplomatie. In Hamburg neben der Domkirche gibt es ein Zentrum für Geflüchtete und in Bad Oldesloe werden Stühle und Tische für eine Schule in Saporischschja auf LKWs geladen. Wenn ich will, kann ich etwas tun, mich ehrenamtlich engagieren, Geld oder Decken oder sonst was spenden. Überall im Norden kann ich mit anpacken. Als Christ kann ich auch für die Menschen und für Frieden beten. Das mag nicht religiösen Menschen nutz- und hilflos erscheinen, aber ich weiß von vielen Menschen, die in der Ukraine Angst vor Angriffen haben, dass sie um unser Gebet bitten. Ich sitze hier im schönen Norden und kann den Krieg nicht stoppen, aber ich kann etwas tun.
Und damit geht Ihr Kirchenpodcast zu Ende. Ich bin Claudia Aue von der Radiokirche im NDR und ich wünsche Ihnen einen richtig schönen und gesegneten Sonntag.